SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Moritz Braun, hallo. Heute vor 10 Jahren hat das größte Unglück der deutschen Luftfahrtgeschichte stattgefunden. Eine Maschine der Lufthansa-Tochter Germanwings wurde auf dem Flug von Barcelona nach Düsseldorf vom Co-Piloten absichtlich zum Absturz gebracht. 150 Menschen starben. Die Absturzstelle liegt nahe des französischen Dorfes Le Vernet. Dort hat heute eine Gedenkfeier stattgefunden. Julia Borutta.
Die vielen bunten Blumengestecke finden kaum Platz vor der Gedenktafel auf dem kleinen Friedhof in Le Vernet. Vertreter und Vertreterinnen der Bundesrepublik Deutschland, des Landes Nordrhein-Westfalen, von Spanien und Frankreich sind gekommen, um Kränze niederzulegen und der Toten zu gedenken. Auf das Läuten der Kirchenglocken folgt eine Schweigeminute. Danach ergreift Lufthansa-Chef Carsten Spohr das Wort. Er erneuerte sein Versprechen, für die Angehörigen da zu sein. Ausdrücklich bedankte er sich bei den französischen Freunden und sagte: "Wir haben nach wie vor riesigen Respekt, wie nach dem schrecklichen Unglück hier bei den Einsatzkräften unterstützt wurde, uns geholfen wurde, den Angehörigen geholfen wurde." Und er setzte hinzu, die Zusammenarbeit konnte nicht besser sein und kann nicht besser sein. Zu den Vorwürfen einiger Opferfamilien, die Ärzte hätten Co-Pilot Andreas Lubitz nicht sorgfältig genug untersucht und sich verantwortungslos verhalten, sagte Spohr nichts. Auch der Präfekt des Departements, Marc Chapuis, ergriff kurz das Wort. 10 Jahre danach ist der Schmerz noch so lebendig, sagte er. 400 Angehörige seien heute gekommen. Ihre Trauer, so Chapuis, ihr Schmerz ist auch unser Schmerz. Und er überbrachte die Nachricht von Präsident Emmanuel Macron, dass das ganze Land die Trauer der Angehörigen teile.
Eine weitere Gedenkfeier hat unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden. Anschließend wanderten einige Angehörige zur Absturzstelle, um der Opfer zu gedenken. Seit 10 Tagen verhandeln Union und SPD in Arbeitsgruppen über den Entwurf eines Koalitionsvertrages. Derzeit scheint es besonders in den Arbeitsgruppen Finanzen und Haushalt sowie Migration zu Unstimmigkeiten zu kommen. Bis heute 17 Uhr müssen die Gruppen ihre Arbeitsergebnisse vorlegen, über die dann in den kommenden Tagen in höherrangiger Zusammensetzung weiter beraten wird. Aus Berlin berichtet Lissy Kaufmann.
Die Verhandler von Union und SPD wollen sich angesichts noch offener Punkte bei den Koalitionsgesprächen Zeit verschaffen. Gründlichkeit ist wichtiger als Schnelligkeit, sagt der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag Frei. Eigentlich hatte CDU-Parteichef Merz als Ziel ausgegeben, bis Ostern eine Regierung aufzustellen. Jetzt betont Parteikollege Frei, es gebe keinen festen Zeitplan, man nehme sich die Zeit, die man brauche. Frei wörtlich, die Verhandlungen werden uns vermutlich noch einiges abverlangen. Auch in der SPD dämpft man Erwartungen an eine schnelle Einigung. Wir wollen uns nicht unter Zeitdruck setzen lassen, sagt SPD-Generalsekretär Miersch bei NTV. Er gehe davon aus, dass alle weiter konzentriert arbeiten wollen.
Die Generalstaatsanwaltschaft in München hat 5 Klimaaktivistinnen der letzten Generation angeklagt, wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung. Wie die Klimagruppe selbst mitteilt, ist unter den Beschuldigten auch die bekannte Klimaaktivistin Carla Hinrichs. Sie bezeichnet die Anklage als einen Angriff auf zivilgesellschaftliches Engagement und damit auf einen Eckpfeiler der Demokratie. Inzwischen hat sich die Gruppe in Neue Generation umbenannt. In der Türkei sind am Morgen einige Politiker linker Parteien und Journalistinnen festgenommen worden. Ihnen werden Verstöße gegen das Versammlungsgesetz vorgeworfen. Seit der Festnahme des Istanbuler Bürgermeisters İmamoğlu gehen im Land hunderttausende Menschen auf die Straßen. Uwe Lüb berichtet.
Allein in Istanbul waren es vor dem Rathaus mehr als 100.000, obwohl die Behörden das Versammlungsverbot bis Mittwoch verlängert haben. Die Polizei ließ die Versammlung jedoch zu. Erst im Anschluss ging sie teils massiv gegen Demonstrierende vor. Auch aus anderen Städten wurden gewalttätige Auseinandersetzungen mit der Polizei gemeldet. CHP-Chef Özel sagte, die bisherigen Proteste seien erst der Anfang gewesen. Für wann und wo die Partei zu weiteren Kundgebungen aufrufen wird, ist noch unklar. Gestern hat ein Richter Haftbefehl gegen İmamoğlu erlassen. Er soll sich vor allem der Korruption schuldig gemacht haben. Auch Vorwürfe wegen Terrorunterstützung werden aufrechterhalten. Anschließend wurde İmamoğlu als Bürgermeister vorläufig suspendiert. Ein Zwangsverwalter soll jedoch nicht eingesetzt werden. Übermorgen soll das Stadtparlament einen Vertreter İmamoğlus bestimmen. In einer Abstimmung haben sich nach Angaben der CHP gestern rund 15 Millionen Menschen in der Türkei für İmamoğlu als Präsidentschaftskandidaten ausgesprochen.
Die CDU-Bundestagsabgeordnete Serap Güler hat im ARD-Morgenmagazin gefordert, dass die künftige Bundesregierung Deutschlands Gewicht als wichtiger Handelspartner nutzen sollte, um auf Erdogan einzuwirken.
Insofern gibt es da schon Möglichkeiten, auf Erdogan einzuwirken. Ich kann der nächsten Bundesregierung allerdings nur empfehlen, das jetzt nicht wie die aktuelle noch mit erhobenem Zeigefinger zu tun und öffentlich, sondern hinter verschlossenen Türen. Denn die Türkei gehört zu den Ländern, die, wenn man sie öffnet, maßregelt, eben nicht bereit ist, etwas zu verändern. Und wenn es vor allem jetzt auch um die Menschen geht, die verhaftet worden sind, dann muss man das hinter verschlossenen Türen machen.
So Güler. In Saudi-Arabien gehen die Verhandlungen über ein Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine weiter. Die US-amerikanischen Vermittler haben gestern bereits Gespräche mit der ukrainischen Seite geführt. Heute sind Gespräche mit den Russen geplant. Der ehemalige Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, sagte dazu im Deutschlandfunk, der erschreckende Mangel an Sachkunde der amerikanischen Vermittler bereite ihm Sorge.
Der amerikanische Unterhändler Witkow implizierte, als er von russisch sprechenden Bevölkerung in der Ostukraine sprach, da implizierte er sozusagen, ja, das sind also quasi Russen und die wollen ja nach Russland. Das ist natürlich absoluter Unsinn. Und er konnte noch nicht mal die vier Oblasts, also die vier Bezirke, die Russland illegalerweise in der Ostukraine annektiert hatte, die konnte er noch nicht mal richtig beim Namen nennen.
So Ischinger. Thema bei den Gesprächen in Riad heute könnten eine 30-tägige Pause bei Angriffen auf Energieanlagen sein, auf die sich US-Präsident Trump bereits mit dem russischen Präsidenten Putin geeinigt hat. Sie würde Beobachtern zufolge allerdings Russland mehr nutzen als der Ukraine. Die Ukraine hatte zuletzt mehrere russische Ölanlagen angegriffen und teilweise zerstört.
Fokus Südwest.
Auf einem Parkplatz in Offenburg sind gestern Abend Schüsse gefallen, verletzt wurde dabei niemand. Laut Polizei näherte sich ein Auto einem anderen geparkten Wagen, an dem sich mehrere junge Männer aufgehalten hatten. Die vier Insassen sollen dann aus dem Fahrzeug ausgestiegen sein und mehrere Schüsse abgegeben haben. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass sich die beteiligten Personen untereinander kannten. Jetzt werden Zeuginnen und Zeugen gesucht. Auf dem Gelände der Mannheimer Kläranlage wird heute die Produktionsanlage Mannheim 001 eingeweiht, mit der künftig aus Abwasser Treibstoff für Schiffe gewonnen werden soll. Mit dabei ist auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing. Esther Uhrig berichtet.
Die Betreiber der Anlage auf der Friesenheimer Insel sprechen von einer Weltneuheit für die nachhaltige Schifffahrt. Mithilfe von Biogas aus der Mannheimer Kläranlage sowie mit Strom und CO2 wird dort E-Methanol produziert. Dieser klimaneutrale Treibstoff komme schon auf ersten Containerschiffen zum Einsatz. Sie brauchen eine spezielle Antriebstechnik, aber auch konventionelle Motoren könnten für E-Methanol umgerüstet werden, heißt es. Ein Mannheimer Klimatechnik-Startup, das Karlsruher Institut für Technologie und die Stadt Mannheim haben die Anlage zur Gaserzeugung entwickelt. Sie führe auch dazu, dass das Mannheimer Abwasser effizienter und kostengünstiger gereinigt werde, so die Betreiber.
Die Krankenhäuser in der Westpfalz versorgen die Bürgerinnen und Bürger der Region insgesamt gut. Das steht in einem Gutachten, das das Land in Auftrag gegeben hat. Die Details sollen heute Vertretern der Krankenhäuser vorgestellt werden. SWR-Reporter Jan Jaworski mit den Einzelheiten.
In dem Krankenhausgutachten steht, dass die Westpfalz zwar insgesamt eine gute Grundversorgung hat, allerdings haben viele Patienten oft längere Fahrten vor sich, wenn sie in Fachkliniken müssen. Wer zum Beispiel eine schwere Darmkrankheit hat und behandelt werden muss, fährt in manchen Gebieten mehr als eine Stunde. Ähnlich sieht es bei Krebs- und Herzkrankheiten aus. Auch bei spezialisierten Geriatrieangeboten hat die Westpfalz laut Gutachten noch Nachholbedarf. Die Ergebnisse des Krankenhausgutachtens und wie sich die Region besser aufstellen kann, sollen heute Nachmittag im Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern besprochen werden.
Und dann war da noch.
Krankschreibungen wegen Depressionen haben nach Zahlen der Krankenkasse DAK Gesundheit im vergangenen Jahr etwa 50% mehr Fehltage verursacht als im Vorjahr. 2023 waren es je 100 Beschäftigte 122 Fehltage mit der Diagnose Depressionen, 2024 waren es schon 183 Tage. Beschäftigte in Kitas und in der Altenpflege seien besonders belastet. Von dem Anstieg bei Depressionen sind alle Altersgruppen betroffen. Bei den Jüngeren gehen die Zahlen bereits seit einigen Jahren hoch. Bei den höheren Altersgruppen habe es 2024 einen sprunghaften Anstieg gegeben. So seien die Fehlzeiten wegen Depressionen bei den über 60-Jährigen von 169 auf 249 Tage je 100 Beschäftigte gestiegen, so die Krankenkasse. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Wenn nicht, holen Sie sich Hilfe, die haben Sie verdient.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.